Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Norbert Lied zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser wichtigen und ernsten Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Unser Bruder Norbert Lied spricht heute Morgen über das Thema eine erschreckende Feststellung. Ein ganz ernstes Thema und ich möchte dazu das Wort Gottes lesen und wir stehen dazu auf. Ich lese Sacharja Kapitel 7. Und es geschah im 4. Jahr des Königs Darius. Da geschah das Wort des Herrn zu Sacharja am 4. Tag des 9. Monats im Monat Kislev. Als nämlich Bethel den Sarezer und Regem-Melech und seine Männer sandte, um den Herrn anzuflehen und um die Priester, die zum Hause des Herrn, der Heerscharen gehörten, und die Propheten zu fragen, soll ich weinen im 5. Monat beim Fasten, wie ich es schon so viele Jahre getan habe? Und das Wort des Herrn, der Heerscharen, geschah zu mir, sprich zum ganzen Volk des Landes und zu den Priestern, wenn ihr im 5. und 7. Monat beim Wehklagen gefastet habt und die 70 Jahre habt ihr etwa mir gefastet? Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid ihr es nicht, die da essen und nicht ihr, die da trinken? Sind es nicht die Worte, die der Herr durch die früheren Propheten in den Tagen ausrief, als Jerusalem bewohnt und ruhig war und seine Städte rings um es her und der Süden und die Niederung bewohnt waren? Und das Wort des Herrn geschah zu Sacharja. So spricht der Herr der Heerscharen, fällt zuverlässigen Rechtsspruch und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen und bedrückt nicht die Witwe und die Waise, den Fremden und den Elenden und ersehnt nicht gegeneinander Unglück in euren Herzen. Aber sie weigerten sich aufzumerken und zuckten widerspenstig die Schulter und machten ihre Ohren schwerhörig, um nicht zu hören. Und sie machten ihr Herz zu Diamant, um die Weisung nicht zu hören, noch die Worte, die der Herr der Heerscharen durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. So kam ein großer Zorn auf beim Herrn der Heerscharen. Und es geschah, wie er gerufen und sie nicht gehört hatten, so werden sie rufen und ich werde nicht hören, spricht der Herr der Heerscharen. Und ich verwehte sie über all die Nationen hin, die sie nicht kannten, und das Land wurde hinter ihnen verödet, so dass niemand hindurchzieht und zurückkommt. Und sie machten ein kostbares Land zur schaurigen Öde.
geht um Sacharja Kapitel 7. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben. Also meiner Frau und mir ist das vor vielen Jahren mal so gegangen. Da sind wir in die Ferien gefahren nach Österreich mit dem Zug. Wie schlimm ist es, wenn man voller Zuversicht in einen Zug steigt und man sich in dem Abteil bequem macht und wenn man dabei ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen hat, vielleicht eben gerade ein Ferienziel oder vielleicht ist es auch eine Geschäftsreise oder eine Verabredung, man besucht Verwandte. Und man muss plötzlich feststellen, man sitzt im falschen Zug und man fährt in die falsche Richtung. Das ist uns mal so passiert. Ne, ja? Auf dem Weg nach Österreich saßen wir im falschen Zug und haben gedacht, komisch, der fährt überhaupt nicht weiter, was stehen wir hier so lange rum? Und dann haben wir uns erkundigt und haben gesagt, ja, hier war Endstation und der andere Zug war schon lange weg. Ja? Aber auch wie tragisch, stellen Sie sich vor, das passiert ja alle Tage immer wieder, ist auch darüber zu lesen. Wenn man in etwas hinein investiert hat, finanziell oder vielleicht Kraft oder andere Dinge, und man später erkennen muss, dass das eine totale Fehlinvestition gewesen ist, weil man fehlkalkuliert hat, das kommt vor, man hat fehlkalkuliert, man hat sich etwas Schönes vorgestellt und dann hat man gemerkt, es ist total falsch investiert gewesen. Vielleicht haben Sie das hier und da schon einmal erlebt. Aber es gibt sicherlich Momente in unserem Leben alle, auch wenn sie noch nicht im falschen Zug gesessen sind oder viel investiert haben, aber es gibt doch Momente in unserem Leben, in meinem Leben, in Ihrem Leben, in welchem wir plötzlich mit Schrecken erkennen müssen, dass gewisse Dinge, von denen wir überzeugt gewesen sind und die wir vielleicht jahrelang getan haben und vielleicht sogar treu getan haben, dass die verkehrt gewesen sind. Das ist dann hart, ja? Das ist bitter. Ich kann mir vorstellen, dass das den Menschen in Sacharja Kapitel 7 genau so gegangen ist. Die haben auf einmal gemerkt, Mensch, wir haben 70 Jahre im falschen Zug gesessen. Wir haben 70 Jahre lang falsch investiert. Wir haben 70 Jahre lang was gemacht. Und jetzt müssen wir mit Schrecken feststellen, dass Gott gar nicht dahinter gestanden ist. Der erste Punkt, den ich heute Morgen gerne behandeln möchte, das ist die aufrichtige Mühe. Das ist schon ein Zeugnis, wenn man liest hier in den Versen 1 bis 3. Und es geschah im vierten Jahr des Königs Darius, da geschah das Wort des Herrn zu Sacharja am vierten Tag des 9. Monats im Monat Kislev, als nämlich Bethel den Sareser und Regemelech und seine Männer sandte, um den Herrn anzuflehen. Und um die Priester, die zum Hause des Herrn der Heerscharen gehörten, und die Propheten zu fragen, soll ich weinen im fünften Monat beim Fasten, wie ich es schon so viele Jahre getan habe? Soll ich es weitermachen? Um vielleicht den Hintergrund ein bisschen darzustellen, etwa 2 Jahre, nachdem Sacharja diese 8 prophetischen Visionen bekommen hat, zum Teil noch über die Zukunft Israels, über das messianische zukünftige Reich. Von Kapitel 1 bis einschließlich Kapitel 6 bekam er 8 Visionen. Und dann hat Gott sozusagen eine Pause gemacht und etwa 2 Jahre später kam eine Abordnung aus der Stadt Bethel. Das lag, glaube ich, so 18 Kilometer nördlich von Jerusalem. Mit einer für sie dringenden Frage. Es war eine aufrichtige Mühe, das ist der erste Punkt, ja? Und ich denke, dass sie auch in ihren Anliegen doch irgendwo auch aufrichtig sind. Ich hoffe, dass sie mit aufrichtigem Herzen heute Morgen in den Gottesdienst gekommen sind, um Gott zu suchen, nicht den Menschen. Ich finde es sehr beeindruckend, muss ich Ihnen sagen, dass, stellen wir uns das mal vor, dass eine ganze Stadt ein gemeinsames religiöses Anliegen hat, eine Frage, die sie bewegt, und zwar nicht irgendeine politische Frage oder eine Frage, ja, wo bauen wir jetzt die Straßenbahn hin? Oder wo machen wir einen neuen Bahnhof? Oder wie können wir mehr Steuern kassieren von den Bürgern? Sondern es ging dieser Stadt, den Stadtvätern, um eine Gottesdienstfrage. Und das war ihnen so wichtig, dass sie eine Delegation nach Jerusalem geschickt haben, damit diese Frage ihnen beantwortet wird. Und was mich besonders überrascht oder erstaunt ist, dass das ausgerechnet die Stadt Bethel gewesen ist. Denn Bethel war ja das religiöse Zentrum durch Jerobeam gemacht worden als negative Alternative zu Jerusalem. Jerobeam, der dann das Reich gespalten hat, der hat Israel zum Abfall geleitet, zum Abfall führen sollen. Und er hat dann gesagt, in Bethel, da richte ich ein Heiligtum auf, damit die Israeliten nicht mehr nach Jerusalem gehen. Und das hat er dann auch gemacht. Und viele Israeliten, also das war das religiöse Zentrum des 10-Stämme-Reiches im Nordreich Israel. Und viele Israeliten sind dann nach Bethel gegangen und haben da praktisch angebetet, also Götzendienst betrieben. Ja? Bethel war die negative, ich sag mal, die teuflische Alternative zu Jerusalem. Und jetzt, viele Jahrhunderte später, kommen die Menschen ausgerechnet aus Bethel und suchen wieder Gott. Und gehen in den Tempel nach Jerusalem, ja, den man wieder dabei war zu errichten. Und fragen die Priester und die Propheten. Ich habe mir so gedacht, stell dir mal vor, das wäre doch was, ja? Das wäre doch was, wenn unsere Städte heute bewegt wären von der Suche nach Gott. Stellen Sie sich mal vor, Dübendorf ist ja eine Stadt, ne? Oder? Vorort von Zürich, ja? Dübendorf ist ja eine eigenständige Stadt. Oder nehmen wir Zürich oder irgendwelche andere Städte, Wuppertal oder was, oder Stuttgart. Und die Stadtväter, die würden nach Gott fragen wollen. Die wären voll mit dem Verlangen nach der Suche nach Gott, mit dem Verlangen, wie man Gott gefallen kann. Stellen Sie sich mal vor, unsere Stadtväter würden sich fragen und diese Frage in ihrem Herzen bewegen, wie können wir Gott gefallen? Gott, was können wir tun? Das war hier so in dieser Stadt Bethel. Die wollten Gott wieder gefallen, die wollten eine Frage stellen, eine Gottesdienstfrage, eine religiöse Frage. Und wie wäre es, wenn unsere Stadtväter fragen würden, unsere Städte, ja, wenn sie bewegt werden von dem Wunsch, Gott zu dienen, und wenn unsere Bürgermeister den Willen Gottes suchen würden, und wenn ihnen dafür kein Weg zu weit wäre und keine Anstrengung zu groß, und die Frage nach dem Gottesdienst, wie gefalle ich dem Herrn, sie mehr beherrschen würde als die Frage der Politik. Das wäre was, hä? Tja, das ist natürlich ein Traum, der wohl irgendwo ganz weit ist. Aber wenn man in der Bibel liest, die besten Politiker der Geschichte waren immer die, die nach Gott gefragt haben. Und die als erstes nach dem Reiche Gottes trachteten, und das ist auch wichtig für unser Leben. Wenn wir gelingen haben wollen im Alltag, dann sollte uns die Frage nach dem Wohlgefallen Gottes mehr beherrschen als alles andere. Und dann lässt er das andere gelingen, der Herr. Denken wir mal an Josef in Ägypten, ja, war ja eigentlich auch Politiker. Aber er hatte die Frage nach Gott und wie hat Gott ihn gebraucht und zum Segen gesetzt in seiner Politik für ganz Ägypten. Oder Daniel natürlich, der große Daniel, ja, der bis zum Dritten im Reiche Babylons aufgestiegen ist. Der hatte die Frage nach Gott, die ihn beherrschte, und Gott gebrauchte ihn. Tja, also es ging den Stadtältesten und ihren Bewohnern in Bethel um die Frage, ob sie wohl das Fasten aufhören könnten, das sie über die vielen Jahre jetzt beibehalten hatten. Warum? Weil sie ja jetzt schließlich aus der babylonischen Gefangenschaft wieder heimgekehrt waren und der Tempel wieder dabei war, aufgebaut zu werden. Da haben sie gedacht, jetzt ist ja alles wieder gut, die babylonische Gefangenschaft ist vorbei, da müssen wir nicht mehr fasten, jetzt können wir ja Feste feiern, jetzt können wir uns freuen. Aber ist das der Wille des Herrn? Da wollen wir ihn doch drum fragen. Wir wollen das nicht einfach aufhören, ja? Also die haben nicht gesagt, so jetzt hören wir das einfach auf, das Fasten, das ist jetzt ein Stadtratsbeschluss hier in Bethel. Der Bürgermeister hat gesprochen, Fasten aufgehoben oder unterbrochen. Nein, sie wollten Gottes Wort und Gottes Willen in Erfahrung bringen und danach handeln. Sollen wir weiter fasten oder nicht mehr? Ja, Wie viel geschieht doch heute in unserer Welt, in unseren Städten, vielleicht in unserem eigenen Herzen, in unserem Leben? Wie viel geschieht, ohne dass wir wirklich Gott danach fragen? Dass wir ihn um Wegweisung bitten? Dass wir einfach etwas tun oder lassen, ohne uns groß darum zu kümmern? Ja, der Herr wird schon segnen. Fragen wir Gott noch? Auch in den kleinen Dingen unseres Lebens? Bitten wir ihn um Wegführung, um Leitung, seinen Willen zu tun? Gott ist doch da, Gott ist Realität. Er erhört unsere Gebete. Ein Wort beeindruckt mich deshalb auch ganz besonders hier in diesem Text, Kapitel 7, nämlich das Wort aus Vers 2, um den Herrn anzuflehen. Also es ist interessant, also die Stadtväter, sag ich mal, aus Bethel haben diese Delegation, Sarissa und Regemelech und einige andere Männer gesandt, um den Herrn anzuflehen. In Vers 2. Auch da die Frage, ja, wo geschieht das denn heute noch, dass man den Herrn anfleht? Wissen Sie, anfleht, das passiert ja nicht mal mehr in den Kirchen und in den Gemeinden, dass man den Herrn wirklich anfleht. Das heißt nicht, dass man sich da irgendwie in religiöser Liturgie hineinsteigert oder nach Gewohnheit betet, sondern dass man regelrecht anfleht, dass man Gott bittet, inbrünstig bittet, in Jesu Namen. Gibt es da ein Wort im Neuen Testament, wo wir aufgefordert werden, Gott anzuflehen? Philipper Kapitel 4, Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem, hören Sie, in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. In allem. Also die Abgesandten gingen deshalb auch zuerst in den Tempel, heißt es in Vers 2, um dort den Gott Israels zu suchen und ihn anzuflehen, ihn anzubeten und danach erst, also ich finde die Reihenfolge finde ich großartig, danach erst gingen sie zu den Priestern und zu den Propheten, um ihre Frage vorzubringen. Und es schien ein ganz neuer Geist unter den Zurückgekehrten aus der babylonischen Gefangenschaft nun zu herrschen. Wir haben es verlernt, oder? Unsere Welt, unsere Städte, vielleicht wir selber, wir haben es verlernt, nach Gott zu fragen. Wir wollen alles selbst in die Hand nehmen, denn uns stehen ja heute so viele Mittel zur Verfügung. Und es wird uns ja zum Teil auch so leicht gemacht, um unsere Ziele zu erreichen, dass man auf den Herrn schon fast verzichten kann, meinen wir. Worum drehte sich die Frage der Leute aus Bethel? Sie betraf die Fastenzeit in Vers 3. Die Juden hatten nämlich, das müssen wir wissen, die Juden hatten nämlich einige Fastenzeiten selbst eingeführt, ohne dass sie ausdrücklich eine göttliche Anordnung dafür gehabt hätten. Und da gehörte eine Zeit im 5. Monat und eine Zeit im 7. Monat des Jahres. Und hiermit wollten die Israeliten an ganz besondere Ereignisse in Israel erinnern, durch diese Fastenzeiten, diese besondere Fastenzeiten. Zum Beispiel an die Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar im Jahre 586 vor Christus. Das war im 5. Monat. Am 7. Tag des 5. Monats wurde nämlich der Tempel Salomos zerstört. 2. Könige 25, 8 bis 10. Und dieser Tag sollte jetzt, das war ja die größte Katastrophe im Volk Israel, und an diesem Tag der Zerstörung des Tempels wollte man sich erinnern, und darum hat man eine Fastenzeit eingerichtet und die hat man jetzt eingehalten über all die Jahre der babylonischen Gefangenschaft, um sich immer wieder bewusst zu machen, wir waren eigentlich Gott ungehorsam oder der Feind ist gekommen und hat Israel zerstreut und Jerusalem eingenommen, den Tempel zerstört. Und dann gab es noch eine andere Fastenzeit im 7. Monat des Jahres, und diese hatten die Juden zur Erinnerung an die Ermordung des Gedalias. Wer war Gedalia? Die Geschichte kommt auch in den Königebüchern vor, in Jeremia kommt sie vor, Jeremia Kapitel 40, 41. Es war nämlich so, nachdem Nebukadnezar Israel und nachher dann auch Jerusalem erobert hatte, da setzte er einen Statthalter in Jerusalem ein, und dieser Statthalter hieß Gedalia. Und dieser Gedalia war auf der einen Seite war er gottesfürchtig, er war sehr zuverlässig, aber er war auch ein relativ leichtgläubiger Mann, würde ich mal sagen. Und ich denke, dass diese Leichtgläubigkeit, die hat ihm das Leben gekostet. Denn es kamen einige seiner Landsleute, er ist nämlich vorher gewarnt worden, du, die wollen dich umbringen. Und er hat gesagt, ach komm, er hat das so abgetan und nicht ernst genommen. Und dann kamen aber einige seiner Landsleute und haben diesen Gedalia ermordet. Und das geschah im 7. Monat. Und nun, darum auch Vers 5, spricht zum ganzen Volk des Landes und zu den Priestern, wenn ihr im 5. und im 7. Monat wehklagt und fastet, ja? Das waren diese beiden Gedenktage, außer den Fastentagen, die ja vom Gesetz her angeordnet waren. Nun aber waren die Juden aus der 70-jährigen Gefangenschaft Babylons zurückgekehrt. Sie waren wieder befreit, sie konnten die Stadtmauer wieder errichten, sie durften den Tempel sogar wieder bauen. Und die Zeit der Trauer, die war ja jetzt eigentlich vorbei. Jetzt war was ganz Neues da, ein Neuanfang, geistlicher Aufbruch auch unter manchen Juden. Und da stellte sich natürlich die Frage, ja, sollen wir jetzt noch fasten im Blick auf die Zerstörung Jerusalems, wo doch der Herr uns wieder zurückgebracht hat und uns ganz neu Gnade erwiesen hat? Also sie kamen mit großem Verlangen nach Jerusalem. Sie wollten den Willen des Herrn erkennen. Sie kamen, um anzuflehen. Und eine ganze Stadt stand hinter dieser Frage, Bethel. Und sicher waren sie jetzt in großer Erwartung. Was wird der Herr uns jetzt sagen durch die Priester und Propheten? Und nun, umso erschreckender muss die Antwort Gottes für sie gewesen sein. Ich glaube, das können wir uns kaum vorstellen. Also, dass diese Menschen da, die sind da von Bethel losmarschiert, die ganze Stadt, wie gesagt, steht dahinter. Und die Frage, oh, wir sind Gott dankbar und wir beten an im Tempel und wir sind zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft. Herr, müssen wir denn jetzt noch weiter fasten? Sicher, bestimmt doch nicht. Nicht mehr haben sie im Hinterköpfchen gehabt, ja? Jetzt müssen wir bestimmt nicht mehr feiern, fasten und wehklagen. Denn du hast uns ja zurückgekehrt. Und auf einmal, bumm, eine Antwort. Ich weiß es ja nicht, aber ich denke, damit haben die nicht gerechnet. Die Unaufrichtigkeit des Herzens. Gott hat's gesehen. Vers 4 bis 7. Vers 3b nochmal. Soll ich weinen im 5. Monat beim Fasten, wie ich es schon so viele Jahre getan habe? Und dann ab Vers 4 weiter. Und das Wort des Herrn der Heerscharen geschah zu mir. Sprich zum ganzen Volk des Landes und zu den Priestern. Wenn ihr im 5. und im 7. Monat beim Wehklagen gefastet habt und dies 70 Jahre, habt ihr etwa mir gefastet? Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, nach dem Fasten hat man dann gefeiert, hat man wieder gegessen und getrunken, seid ihr es nicht, die da essen, nicht ihr, die da trinken? Sind es nicht die Worte, die der Herr durch die früheren Propheten in den Tagen ausrief, als Jerusalem bewohnt und ruhig war und seine Städte rings um es her und der Süden und der Niedergang bewohnt waren? Also, Das muss ein Hammer gewesen sein für die Leute. Das muss ein Hammer sondergleichen gewesen sein. Mit Schrecken müssen sie auf einmal feststellen, dass der Herr ihre selbst auferlegten Fastenzeiten mit ganz anderen Augen gesehen hat als sie selbst. Und manchmal frage ich mich das auch, Herr, wie siehst du eigentlich mein Leben? Wie siehst du eigentlich meinen Dienst oder wie siehst du eigentlich mein Gebet? Habt ihr etwa mir gefastet? Welch eine schreckliche Feststellung. Und da fragen wir uns jetzt auch kühn, ist das, was wir tun, wirklich für den Herrn? Ist das, was wir tun und sind, wirklich dem Herrn dienlich? Sie waren davon überzeugt gewesen, richtig und gottesfürchtig gehandelt zu haben über diese vielen Jahre, doch der Herr lässt ihnen auf einmal ganz ernüchternd sagen, dass er das alles überhaupt nicht akzeptiert hat. Sie hätten besser Buße getan, damals. Und er erklärt ihnen dann die Geschichte der Vergangenheit. Also jetzt stellen Sie sich mal vor, 70 Jahre, zweimal im Jahr, zusätzlich zu den gesetzlich geregelten Fastenzeiten, Gefastet, getrauert, gebetet, geklagt, geweint, bereut, erinnert, gehofft und wieder gegessen und getrunken und alles umsonst? Nichts wurde vom Herrn anerkannt? 70 Jahre lang umsonst? Tja, habt ihr etwa mir gefastet? Sehen Sie, man kann dem Herrn dienen, ohne ihm zu folgen. Das kommt auch in Kapitel 1 vor, Sacharja Kapitel 1. Man kann dem Herrn dienen, ohne ihm zu folgen. Aber man kann ihm niemals folgen, ohne ihm zu dienen. Aber das kann man. Man kann dem Herrn dienen, ohne ihm zu folgen. Man kann fromm und religiös sein, bis zum geht nicht mehr. Man kann selbst auferlegte Gesetze einhalten und auch noch aufrichtig. Das mache ich so und so, anders als die anderen. Und dennoch bringt es einen keinen Millimeter näher zum Herrn. Denn jeder Dienst für Gott, der bloß religiösen Ursprungs ist und irgendwo Eigeninteressen verfolgt, aber nicht aus der Wirkung des Heiligen Geistes entspringt, ist nutzlos. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Gottesdienste waren zu einer leeren Form geworden. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, sagt der Herr Jesus Christus einmal der Gemeinde zu Sardes in Offenbarung Kapitel 3, Vers 1. Also sehen Sie, bei allem religiösen Ernst war es doch nur ein sinnentleerter Formalismus, den Israel hier tat und vertrat. Sie waren religiöse Rituale und Bräuchen gefolgt, die sie auch selber eingeführt hatten, noch zusätzlich. Aber es war keine innere Umkehr da gewesen. Keine innere Umkehr. Jetzt sollte das anders werden. Man hat das gemerkt, es war ein Neuaufbruch im Land. Aber der Herr erinnert sie da nochmal dran. Sehen Sie, nichts in aller Welt, lassen wir uns das sagen aus diesem Text, nichts kann den Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber ersetzen. Keine gewohnheitsmäßige Erfüllungen religiöser Ordnungen sind ein Ersatz für Herzenshingabe. Ich erinnerte mich da an die Begebenheit im Neuen Testament, an die Gelegenheit, als die Familienangehörigen Jesu zu Jesus kommen. Sie suchen ihn, sie fragen nach ihm, sie wollen Gemeinschaft mit ihm oder ihn abholen. Und da kamen und drängen die und klopfen an und so weiter. Und dann wird es dem Herrn Jesus berichtet, du, deine Familienangehörige, deine Verwandten sind da. Und dann tut Jesus etwas Herzergreifendes. Er zeigt auf seine Jünger. Und er sagt, und er blickte umher auf die, die um ihn im Kreise sitzend, und sprach, siehe, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und der ist meine Schwester und der ist meine Mutter. Auch ergreifend, ja? Auch eine erschreckende Feststellung, nicht wahr? Dass die eigenen Familienangehörigen, aus denen Jesus dem Leibe nach kam, Jesus sagt, da sitzen sie. Mein Bruder wartet draußen, meine Mutter, hier sitzen sie, hier. Die den Willen des Herrn tun, die mir folgen, das sind sie. Ja, und da sind wir beim zweiten Punkt. Gehorsam ist besser als Brandopfer, könnten wir sagen. Das wurde ja damals dem Saul auch gesagt. Was war denn die Ursache für die Nichterhörung der Fastengebete Israels? Gott zeigt jetzt einen Rückblick auf die Geschichte Israels und er ermahnt sie gleichzeitig auch für die Gegenwart und Zukunft. Ein Grund für die Nichterhörung der Fastenzeiten, die sie sich auferlegt hatten, war, dass sie es, man höre und staune, dass sie es doch in Eigennützigkeit getan haben. Denn der Herr stellt ja fest in Sacharja 7,6, und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid ihr es nicht, die da essen, nicht ihr, die da trinken. Und er hat vorher schon gefragt, hast du etwa mir gefastet? Sehen Sie, da klingt es an, ja? Es war Eigennützigkeit. Weder das Fasten noch das Feiern danach galt anscheinend hundertprozentig der Ehre Gottes. Es war irgendwo auf sich selbst ausgerichtet. Und da sehen wir mit Schrecken, eine erschreckende Feststellung, da sehen wir, wie tief Gott in unser Herz hineinsieht und beurteilt. Es gibt also eine Frömmigkeit, die Gott weder erreicht oder die Gott jemals erhören würde oder den Herrn erfreuen würde. Die Frömmigkeit, die vom Eigensinn geprägt ist, in welcher der Herr nicht das eigentliche Ziel ist und was dem Herrn nicht zur Verherrlichung dient, sondern unseren eigenen Selbstsüchten, wenn wir uns vielleicht nur um uns selber drehen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht für uns beten dürften, dass wir nicht für unsere Anliegen beten dürften, aber dennoch, dass es uns wirklich dabei geht, auch mal uns zurückzubesinnen und uns auch mal zu fragen, Herr, stehe ich noch richtig vor dir? Wie beurteilst du mich? Und in allem, was ich mir erbete, es soll mir doch um dein Zeugnis gehen. Es soll mir gehen um deine Verherrlichung und um das Reich Gottes. Ich will hier auf dieser Erde leben, 70 Jahre lang oder vielleicht 80 oder 90. Ich will auf dieser Erde leben oder 40. Ich will auf dieser Erde leben mit dem Gedanken der Herzenshingabe und das auch in der Tat tun. Es gibt nichts Wertvolleres für mich, als dir zu folgen, in allem nach dir zu trachten. Wie schnell sind 100 Jahre vorbei und dann stehen wir in der Ewigkeit. Und was hat uns getrieben? Eigennutz? Das, was du getan hast. Hast du es etwa mir getan? Ja, das geht einem nach. Und ich meine, gut, wenn wir jetzt mal so in unsere Schweizer, deutsche Geschichte hineinschauen, was ist denn geworden aus unseren Osterfesten zum Beispiel, ja? Oder aus unseren Pfingstfesten, aus unseren Bet- und Bußtagsfeiern. Ich bin froh, wenn man das in Deutschland abschafft, bin da gar nicht gegen. Hat da sowieso keiner Buße getan. Brauchen wir auch keinen Ferientag und den Buß- und Bettag nennen, also das brauchen wir nur wahrhaftig nicht. Ja? Was ist aus unseren Weihnachtsfeiern geworden? Aus unseren Weihnachtsfesten, wir haben daraus Feiertage gemacht, Schlemmerzeiten und Wohlfühlzeiten. Es soll ja auch besinnlich sein für die Familie. Ja, das ist ja, da ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Aber ich meine, so im groben, oberflächlichen Sinn, naja, das sind zusätzliche Ferientage und die genießt man, legt man die Beine hoch und da wird gefuttert und getrunken und alles Mögliche, ja. Und gefeiert. Wir wollen gute Zeiten haben, ja, aber wir wollen keine Zeit für Gott haben. Weihnachtszeit wollen wir haben, da wollen wir nicht drauf verzichten. Also wenn der Staat da eingreifen würde und würde dem deutschen Volk sagen, ich denke hier auch, das ist nicht anders, also jetzt schaffen wir die Weihnachtsfeiertage ab, da würden aber alle auf die Barrikaden gehen, ja? Aber um Gottes Willen? Oder warum würden sie auf die Barrikaden gehen? Wenn wir die Osterfeiertage, Ostermontag, Karfreitag absagen würden, der Staat, keine Feiertage mehr, alle gehen auf die Barrikaden, aber warum denn? Um Gottes Willen, wenn man in Deutschland den Buß- und Bettag abschafft, diesen Feiertag, gehen die Leute auf die Barrikaden. Ja, warum denn? Weil sie einen Tag weniger frei haben und kein verlängertes Wochenende. Sehen Sie, wenn wir 70 Jahre alt geworden sind, ist ja klar, das kann sogar ich ausrechnen, wenn wir 70 Jahre alt geworden sind, dann haben wir 10 Jahre Sonntag gehabt. Können wir gar nicht meinen, ja? Wenn wir 70 Jahre alt geworden sind, haben wir 10 Jahre lang Sonntag gehabt. Oh, stimmt das nicht? Doch, ne? Jetzt bin ich im Moment unsicher geworden. Ne? Ich meine, gut, was haben wir damit gemacht mit dem Sonntag? Wissen Sie, es gibt im Neuen Testament kein Sabbatgebot, es gibt auch kein Sonntaggebot. Gibt es nicht. Sonntag ist nie zum Ersatz vom Sabbat geworden. Wir wollen also kein Gesetz daraus machen. Aber es ist doch ein Tag der Ruhe, den Gott uns schenkt, an dem wir uns wirklich auch besinnen sollten und zur Ruhe kommen sollten und auch Gott suchen sollten in den Gottesdiensten, ja? Also die Israeliten damals fasteten 70 Jahre lang, doch die Ursache ihrer Befreiung lag nicht in ihrem Fasten. Stellen Sie mal vor, die haben 70 Jahre, zweimal im Jahr, gefastet und gebetet, extra in Erinnerung an die Belagerung und Zerstörung Jerusalems. Aber als sie dann nach 70 Jahren befreit wurden, wurden sie ja gar nicht befreit, weil sie jetzt zweimal im Jahr, 70 Jahre lang, speziell dafür gefastet und gebetet hätten. Warum wurden die denn befreit? Durch das Gebet eines Mannes, der es aufrichtig meinte, Daniel. In Daniel Kapitel 9 erinnert sich oder sieht der Daniel anhand der Schriften, dass die babylonische Gefangenschaft 70 Jahre lang dauern soll. Und das treibt ihn ins Gebet und er tut Buße für sich und für das Leben seiner Väter, für das Leben seines Volkes. des Ungehorsams willen und Gott reagiert, Gott antwortet und Daniel hat es sogar noch erlebt. Die Perser kamen an die Macht, babylonische Gefangenschaft war zu Ende. Ganzes Volk betet 70 Jahre lang. Das Gebet eines Mannes wird erhört. Und dann geschah das auch, das war vielleicht auch ein Grund, es geschah eigentlich außerhalb der Bibel. Na gut, man könnte sagen, na, das ist doch schön, je mehr, je besser, ja? Aber es war eine eigen auferlegte Frömmigkeit, welche mit dem Wort Gottes eigentlich gar nichts gemein hatte. Wir lesen in Vers 12, als Gott sie an die Vergangenheit erinnert und das auch jetzt in die Gegenwart setzt und sie macht in ihr Herz zu Diamant, um die Weisung nicht zu hören, noch die Worte, die der Herr der Heerscharen durch seinen Geist gesandt hatte. Sie haben das Wort Gottes nicht gehört. Es gibt eben auch eine fleischliche und seelische Anstrengung, die nicht aus dem Geist Gottes kommt. Und diese ist vollkommen nutzlos. Wie viele Menschen denken in unserer Zeit, sind religiös orientiert und denken, dass sie Gott gefallen könnten, wenn sie Gutes tun? Oder wenn sie religiös leben? Es gibt Menschen, die leben also religiös, da staunt man drüber, ja? Was die alles tun in ihrer Religiosität. Doch die Bibel erklärt uns deutlich, dass es unmöglich ist, auf irgendeinem anderen Weg Gott zu gefallen, als durch Jesus Christus. Jeder Mensch bleibt ohne Jesus ein verlorener Sünder, ohne Vergebung. Jeder Mensch bleibt ohne Jesus ein Mensch ohne Vergebung. Und wenn er noch so viel tut, nur wenn wir durch den Heiligen Geist dann wiedergeboren worden sind, indem wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann können wir aus dem neuen Leben, das jetzt in uns hineingekommen ist, aus dem geistlichen Leben die Werke tun, die Gott gefallen. Und darum sagt der Herr einmal in Lukas 6, 46, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Also er sagt, das nützt euch gar nichts. Ihr nennt mich Herr, sogar doppelt, ja, ihr nennt mich Herr, Herr, aber ihr tut nicht, was ich euch sage. Und da fragen wir uns ja, was ist denn das Beste, was ich tun kann? Was ist das beste Werk, das ein Mensch tun kann? Ich sage das manchmal Leuten, die meinen, nur durch Werksgerechtigkeit selig werden zu können. Ich tue doch so viel gute Sachen, da muss Gott mich doch in den Himmel nehmen. Nein, das ist Selbstbetrug. Das macht er nicht. Das macht er nicht. Das beste Werk, das ein Mensch je tun kann, steht in Johannes 6, ab Vers 28. Da sprachen zu ihm, also die frommen Juden, ja, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Die haben doch schon so viel getan. Ja, den Zehnten gegeben vom Salzstreuer und was weiß ich nicht, vom Pfeffer und von jeder Zwiebel und von jedem Stück Knoblauch und von allem Grünkraut und vom Geld sowieso und so weiter und so fort, ja? Die haben es ja so dermaßen übertrieben mit der Gesetzlichkeit und mit der Nachfolge. Was sollen wir denn noch tun, damit wir die Werke Gottes, was müssen wir denn noch tun? Fragen die frommen Juden. Und sagt der Jesus, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Das beste Werk. Das beste Werk. Dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Und dann ein noch weiterer Grund dafür, dass sie mit ihren Fastengebeten eigentlich bei Gott gar nicht angekommen waren, war, dass sie ganz einfach eine falsche Herzenshaltung hatten. Wir haben das gelesen, in den Versen 11 und 12 wird das aufgelistet. Sie weigerten sich nämlich aufzumerken, sie zuckten widerspenstig mit den Schultern. Kennen Sie das auch? Wenn Sie Eltern sind und Kinder haben, kennen Sie das auch wahrscheinlich, ne? So widerspenstig. Und das sagt Gott über seine Kinder, über Israel, ne? Sie zucken widerspenstig mit den Schultern. Sie machten ihre Ohren schwerhörig, um nicht zu hören. Die machen sich selber schwerhörig, um nicht zu hören. Sie machten ihre Herzen hart wie ein Diamant. Und sie hörten nicht auf das Wort des Geistes Gottes durch die Propheten. Manche Menschen verharren einfach in ihrem religiösen Formalismus dermaßen, dass sie nicht bereit sind, Gottes Wort zu hören und sich für Gottes Wort und Willen zu öffnen. Es gibt Menschen, die glauben an Gott und tun viele gute Werke, aber sie wollen von Jesus nichts wissen. Das ist so schade. Wir beten schon sehr lange für einen älteren Mann in dem Dorf, wo ich herkomme, da bei Köln, der uns sehr am Herzen liegt. Und Kürzlich war einer meiner Brüder noch bei ihm und wollte dann noch etwas sagen über Jesus und so. Und der Mann sagte dann beteuert: Ich glaube an Gott, ich glaube an Gott, jawohl, ich weiß, dass es Gott gibt. Aber Jesus, du, hör mal auf mit Jesus. Bloß ist auch bei manchen Sekten, ja, wo Jesus nicht das ist, was er eben ist. Zeugen Jehovas zum Beispiel. Wenn ein Mensch sich aber beständig von Gottes Wort und Willen abkehrt, dann wird er mit der Zeit immer ablehnender und härter, wie ein Diamant. Und dann wird er unempfänglich für die Wahrheit. Und das ist dann also wirklich eine Katastrophe. Ja? Der Jesus drückt das mal aus in dem Gleichnis des vierfachen Ackerfeld und er sagt, das Wort des Samens, das Wort des Gottes, fällt auf hartem Boden, auf festgefahrenem Weg. Und dann fällt der Same da drauf und weil der Weg eben so festgefahren ist, kommt der Arge, kommt der Böse und nimmt es gleich weg. Und das ist manchmal, wenn man Menschen, die ihre feste Meinung haben, ihre Tradition, ihre festgefahrenen Wege und man möchte ihnen in aller Liebe versuchen, ihnen etwas über Jesus zu sagen oder über das Wort Gottes und man merkt, das kann auch im Gottesdienst passieren, das Wort wird ausgesät, aber es bleibt nicht lange liegen. Da kommt sofort der Teufel und pickt es weg und holt es weg. Warum? Weil der Weg so festgefahren ist. Kann er sofort wegnehmen. Weil man nicht bereit ist, sich zu öffnen. Weil das Herz wie ein Diamant geworden ist. Diese Menschen sagen dann manchmal oder denken, dass das bin ich schon immer gewesen und so will ich auch bleiben. Oder das habe ich schon immer gemacht und das mache ich auch weiter. Aber sie kommen nicht weiter. Sie kommen damit nicht weiter bei Gott. Diese Haltung hat dem Volk Israel, eben diese Diamantenhaltung, hat dem Volk Israel nichts weiter gebracht als die Zerstörung des Tempels und die Zerstreuung unter alle Völker. Damals vor Babylon noch und dann auch nach der Verwerfung Christi im Jahre 70 nach Christus. Sie haben keine Opfer mehr, keine Priester mehr, keinen Tempel mehr. Bis heute nicht. Bis heute nicht. Es wird dann auch in Vers 14 gesagt, und ich verwehte sie über alle Nationen hin. Das bezog sich auf die babylonische Zerstreuung. Ich denke prophetisch gleich auch auf die 70 nach Christus, wenn man die Folgesätze liest, die sie nicht kannten und das Land wurde hinter ihnen verödet, so dass niemand hindurchzieht und zurückkommt. Und sie machten ein kostbares Land zur schaurigen Öde. Ja, wie ist denn das Land Israel geworden? Mark Twain, die Geschichte muss man mal lesen, ja? Als der im 19. Jahrhundert Israel besucht hat auf dem Pferd. Er hat gesagt, nur Einöde hier. Große Teile, ja, nur Einöde. Oder im 18. Jahrhundert. Aber gut, die letzte Frage, wie kann es anders werden? In Vers 9 und 10 sagt der Herr, so spricht der Herr der Heerscharen, fällt zuverlässigen Rechtsspruch und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen und bedrückt nicht die Witwe und die Waise, den Fremden und den Elenden und ersinnt nicht gegeneinander Unglück in euren Herzen. Also diese Worte bedeuten ganz einfach, jetzt so, wenn ich das so darlegen darf, werdet ehrlich und nehmt das Wort Gottes als einzige Richtschnur für euch selbst, für eure Familie und für euren Staat ernst. Werdet zuverlässig und treu. Ja? Ihr müsst nicht so sehr viel fasten und so weiter, sondern werdet gehorsam, folgt mir, liebt mich und beweist das eurem Nächsten gegenüber, eurem Mitmenschen gegenüber. Lasst euch von Güte und Barmherzigkeit beherrschen und nicht vom Egoismus. Denkt an die anderen und tut Gutes denen, denen es eben nicht so gut geht. Habt einen Blick für den Nächsten, sucht ihn auf und seid nicht missgünstig aufeinander, sondern kommt euch in gegenseitiger Ehrerbietung zuvor oder entgegen. Wünscht nicht das Unglück des anderen. Zusammengefasst im Neuen Testament heißt das in Jakobus 1, 21, 22, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Die Reihenfolge, die uns hier erklärt wird, lautet, zuerst sollen wir Buße tun. Tu Buße, erkenne deine Sünde und bekenne das vor Gott, vor dem Herrn Jesus Christus. Und dann sollen wir das Wort Gottes als den guten Samen aufnehmen. Und drittens, und schließlich sollen wir Täter des Wortes werden. Das ist die richtige Reihenfolge. Und Israel hat das damals anders gemacht. Die Die haben gefastet und gebetet, aber sich doch verhärtet gegen Gott. Ja? Also Buße tun, das Wort Gottes aufnehmen und dann Täter des Wortes werden. Alles andere wird hier in Jakobus gesagt, alles andere ist nichts weiter als Selbstbetrug. Ja, und damit sind wir beim Schluss heute Morgen. Wir werden bei Gott ja nur anerkannt über Jesus Christus. Und ich weiß es nicht, Gott sieht in unsere Herzen, er kann das wohl, ich kann das ja nicht. Aber vielleicht haben Sie heute erkannt, dass Sie im falschen Zug gesessen sind, der in eine falsche Richtung fährt. Dass Ihre Bemühungen und Anstrengungen Sie einfach nicht weitergebracht haben und dass im Grunde genommen gar nichts anders geworden ist. Gott gibt Ihnen die Möglichkeit, umzusteigen. Es ist noch rechtzeitig. Und er kann sogar, das sagt er uns ja auch, er kann sogar verlorene Jahre wiedererstatten. Bei allem, was wir bis jetzt getan haben, fragt nämlich der Herr zuallererst nach unserem Herzen. Und die Frage ist, wollen wir es ihm nicht heute geben? Gestern lasen wir eine Geschichte, ich möchte Ihnen das vorlesen, als Endpunkt hier. John McNeill, heißt es da, lässt uns wissen, dass Leonard Woods, Leiter einer Schule, bei einem Besuch in Frankreich eingeladen wurde, mit dem König zu speisen. Als Woods im Palast eintraf, wurde er vom Monarchen empfangen, der höflich sagte, wir wussten nicht, dass wir heute die Freude haben würden, Sie bei uns zu sehen, denn Sie haben unsere Einladung nicht beantwortet. Woods entgegnete, ich dachte, der Einladung eines Königs müsse man folgen, nicht antworten. McNeill zieht dazu eine Parallele auf geistlichem Gebiet und sagt, wenn der Heilige Geist ruft, komm, ist das ein Befehl. Wir sollten dann lieber alle anderen Verpflichtungen und Einladungen absagen und kommen. Es spielt keine Rolle, wie nett und einladend der Befehl in unseren Ohren klingt. Wir dürfen auf keinen Fall vergessen, dass eine königliche, herrschaftliche Autorität dahinter steht. Und dann heißt es weiter, wenn Sie Christus noch nicht als Ihren Retter angenommen haben, dann nehmen Sie sein freundliches Heilsangebot ernst. Lassen Sie alle anderen Einladungen sausen und sagen Sie heute Morgen, Herr, ich folge deiner Einladung, ich komme. Wenn Sie aber den Herrn schon kennen, dann nehmen Sie die Verpflichtung zum Dienst nicht auf die leichte Schulter. Er erwartet Gehorsam. Gesegnet ist der Mensch, der dem Einladungsbefehl Gottes Folge leistet. Und dann zusammenfassend heißt es noch in einem Satz, der Gehorsam gegenüber Gott kostet uns nichts im Vergleich zu dem, was uns der Ungehorsam einbringen kann. Möge der Herr uns das schenken und mögen doch heute Morgen solche unter uns sein, die sagen, ja, ich saß im falschen Zug in dieser und dieser Lage meines Lebens und jetzt will ich umsteigen von ganzem Herzen. Amen.
Weil bei Jesus unser Glaube wieder Feuer fängt, weil er unsere Blicke wieder auf sein Kreuz hin lenkt, nehmen wir auch unser Kreuz auf uns und gehen los. So sieht Gott sich seine Sorgen, Kinder, immer groß.
Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie der Pflug?
Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Weil bei Jesus unsere Liebe wieder Feuer fängt, weil er uns daran erinnert, dass die Zeit sehr drängt, sagen wir, dass neues Leben immer da beginnt, wo sich Menschen retten lassen, die verloren sind.
Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie der Pflug?
Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen.
Musik.
unsere Hoffnung wieder Feuer fängt, weil wir sehen, wie er unsere engen Grenzen sprengt, stehen wir auch wieder gegen unsere Feigheit auf. Unsere Worte wecken Glauben, da verlasst euch drauf.
Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie der Pflug.
Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Eine erschreckende Feststellung«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!